Das Thema Fernunterrichtsgesetz treibt vielen den Angstschweiß auf die Stirn. Aber das ist gar nicht nötig. Und zwar habe ich aus diesem Grund heute Dr. Michael Metzner als Gast in den Podcast eingeladen, dass wir mal gemeinsam das Thema beleuchten und da Klarheit reinbringen. Lieber Michael, herzlich willkommen.
Freut mich, dass ich da sein darf.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich habe eine Tradition hier im Podcast, mit 10 einfachen Sätzen zu starten, die du bitte einmal jeweils vollendest. Ja. Der erste wird dir wahrscheinlich gleich besonders gut gefallen. Recht ist für mich?
Gerechtigkeit, aber auch Strategie und in gewisser Weise auch Philosophie.
Das ist spannend. Da könnte man direkt noch ein separates Gespräch zu machen. Wenn Unternehmer das Wort Vertrag hören, dann denken sie meistens an?
Kleingedrucktes.
Das Fernunterrichtsgesetz ist?
Veraltet.
Mein größtes Aha-Erlebnis in einem Mandat war?
Dass man wirklich helfen kann.
Ein Fehler, den ich bei Verträgen immer wieder sehe, ist?
Dass sie nicht unterschrieben sind.
Tatsächlich, ja?
Ja.
Am spannendsten wird's im Job, wenn?
Die Emotionen hochkochen.
Bürokratie ist für mich?
Ursprünglich ein guter Gedanke gewesen, ganz, ganz früher, aber leider ausgeufert.
Wenn ich mal nicht über Paragraphen nachdenke, dann?
Dann genieße ich das Leben.
Sehr gut, sehr gut. In 5 Jahren werden wir beim Thema Online-Bildung sagen?
Gut, dass diese Zeiten vorbei sind.
Erfolg bedeutet für mich?
Innere Zufriedenheit.
Sehr schön, sehr schön. Danke dir für den schönen Einstieg. Und dann lass uns mal auf das Fernunterrichtsgesetz schauen. Du hast ja in letzter Zeit viele Anfragen zum Thema Fernunterrichtsgesetz bekommen. Ich sehe das ja auf Social Media, folge dir auf Facebook, auf LinkedIn. Warum sorgt denn dieses Gesetz im Moment für so viel Verunsicherung in der Branche?
Da muss man ein bisschen ausholen. Tatsächlich ist dieses Gesetz ja aus den 1970er Jahren und ja, wie man weiß, ist die Entwicklung der Gesellschaft und der Technologie nicht stehen geblieben seit dieser Zeit. Da gab es ja erstes, zweites und drittes Programm, eine Tageszeitung, Telefon und alles, was darüber hinausging, war entweder Top Secret Militär oder es war Science Fiction. Man konnte Bildtelefon gab es nur in Star Trek oder so, aber alles andere war dann nicht im Alltag. Und dieses Gesetz, das gilt nach wie vor heute. Es gibt ja viele Gesetze, die noch viel, viel älter sind, aber dieses Gesetz regelt eben ein Format, das heute technisch komplett anders umgesetzt wird. Das heißt, Fernunterricht im ursprünglichen Sinne gibt es zwar auch noch heute, aber dazu sind halt durch die technischen Möglichkeiten Formate getreten, die eben sehr, sehr stark diese neuen Technologien nutzen, wie eben Online-Coaching, Videokonferenzen, ja, Social Media oder überhaupt Cloud-Technologien. Ja, und bevor wir ins Detail gehen, kann man nur sagen, dass diese Diskrepanz dafür gesorgt hat, dass es sich auch letztlich rechtlich, also als Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung und der technischen Entwicklung, auch rechtlich eben so problematisch entwickelt hat und hier Konflikte aufgetreten sind. Und das ist eigentlich der Grund, also diese historische Auseinanderentwicklung.
Also wir haben quasi ein Tool, was vor 50 Jahren mal durchaus seine Berechtigung hatte, aber heute sich halt in einer neuen Welt wiederfindet. Auf mich wirkt es in der Diskussion ein Stück weit so, als ob da quasi ein Toter auferstanden ist und alle sich plötzlich wundern, ach, oh, dieses Gesetz gibt's ja auch noch. Also es war ja, hätte ja eigentlich auch schon vor 5 oder vor 10 Jahren so eskalieren können, aber offensichtlich war das unterm Radar und ist jetzt erst plötzlich wieder ins Bewusstsein getreten, ja.
Ja, also möglicherweise war es halt bis Ende der 10er Jahre sehr traditionell und schwerfällig. Es gab natürlich schon konventionelle Fernlehrgänge, zumal da auch wahrscheinlich einfach die Marktteilnehmer sehr geordnet gearbeitet haben. Und es gab mit Sicherheit auch, das weiß ich auch wenn ich zurückdenke, was ich zum Teil auch dann schon vor 10, 15 Jahren auch teilgenommen habe an manchen Fortbildungen, das waren auch wenn man es aus heutiger Sicht sieht, Sachen, die verdächtig wären, Fernunterricht zu sein, oder waren es auch klar. Und damals hat aber niemand sich darum gekümmert, warum. Es ist halt einfach durch dieses starke Wachstum im Bereich Online-Coaching, das seit 2015, 18, 20 angefangen hat, in den Mittelpunkt des Interesses getreten, weil da natürlich sehr, sehr viel Geld damit verdient wurde, sehr hohe Umsätze, auch zum Teil sehr, ich sag mal, kostbare oder wertvolle Coachings, man kann auch sagen, einfach sehr teure, hochpreisige Coachings gekommen sind, und sowas provoziert natürlich auch auf der anderen Seite dann Rechtsstreitigkeiten. Und da wurde dann sozusagen einmal gefunden, oder dieses Fern-USG aufgefunden, und man hat eben es versucht anzuwenden, und es ist dann auch tatsächlich 2023 das erste Mal dann gelungen, von Seiten des in diesem Fall Teilnehmers aus, mit dem Fern-USG zu argumentieren und sich ein Gericht zu überzeugen, dass hier das gebuchte Programm dem Fernunterrichtsschutzgesetz unterfällt.
Was sagt denn dieses Gesetz im Wesentlichen aus, wenn man das jetzt, wer da zwar von gehört hat, aber noch nicht so richtig weiß, worum geht es denn da eigentlich im Kern?
Also das, wie der Name schon sagt, geht es um Fernunterricht. Fernunterricht ist definiert als die Vermittlung von Kenntnissen oder Fähigkeiten entgeltlich in dem Fall des Gesetzes. Und diese Vermittlung muss in räumlicher Trennung erfolgen zwischen dem Teilnehmer und dem Veranstalter. Und es muss eine Lernerfolgskontrolle vorgesehen sein. Das sind die drei großen Kriterien, die da drin liegen. Da kann man natürlich im Einzelnen sehr tief auch reingehen, auch in die Theorie. Und zum Teil gibt es da auch, wenn man sich die Literatur, die bei Entstehung aufgetreten ist, findet man teilweise Dinge, die da sehr interessant sind, wie man das damals eingeschätzt hat. Heute maßgeblich ist natürlich die Rechtsprechung, die das Gesetz momentan mit Leben ausfüllt. Da gibt es auch eine ganze Bandbreite von Entscheidungen. Aber wie gesagt, im Wesentlichen ist Fernunterricht die entgeltliche Vermittlung von Kenntnissen in räumlicher Distanz und mit einer Lernerfolgskontrolle.
Jetzt könnten gerade bei den Solo-Selbstständigen viele sich fragen, betrifft mich das denn jetzt oder bin ich davon ausgenommen? Wo beginnt denn da rechtlich gesehen der Fernunterricht?
Es kommt darauf an, ob man es eben aus Teilnehmer- oder aus Anbietersicht sieht. Ich nehme an, du meinst jetzt erstmal die Anbietersicht.
Ja, genau.
Genau, also wenn ich als Solo-Selbstständiger auch Coaching oder Trainingsprogramme anbiete, kann ich natürlich ab dem ersten Teilnehmer da schon drin sein. Also grundsätzlich gibt es da keine quantitative Grenze, so dass man sagt, das geht erst ab einem bestimmten Umsatz oder einer bestimmten Anzahl an Teilnehmern los. Wenn man das anbietet und einen Vertrag abschließt über die entgeltliche Vermittlung von Kenntnissen oder Fähigkeiten, die diesen Ansprüchen oder diesen Voraussetzungen entsprechen, dann bin ich auch im Fernunterrichtsschutzgesetz drin, auch als Solo-Selbstständiger.
So, wenn da jetzt jemand mit seinem Coaching-Trainingsprogramm draußen am Markt unterwegs ist und gar nicht merkt, dass er unter dieses Fernunterrichtsgesetz fällt, also ohne ZFU-Zulassung arbeitet, was sind denn da die wirklichen Risiken für den Anbieter dabei? Was kann da alles passieren?
Du sprichst es gerade an mit dem Stichwort ZFU, haben wir ja noch gar nicht genannt. Das Gesetz sieht vor, dass eben solche Programme, die eben diesen Kriterien unterfallen, zulassungspflichtig sind. Und dafür gibt es die Zentralstelle für den Fernunterricht, ZFU, die ist in Nordrhein-Westfalen. Und die erteilen dann auf Antrag eine Zulassung für einen entsprechenden Lehrgang. Nicht für den Anbieter, sondern immer konkret für einen Lehrgang. Und ohne diese Zulassung wäre dann der Lehrgang oder der Vertrag über den Lehrgang nichtig, mit der Folge, dass der Anspruch auf die Vergütung nicht besteht, wenn der Vertrag nichtig ist, und wenn die schon gezahlt wurde und dann stellt sich raus, dass der Vertrag nichtig ist, dann ist es zumindest nach dem Gesetz her möglich, die gezahlte Vergütung zurückverlangen. Also dann wäre der Veranstalter dann auch erstattungspflichtig, wenn tatsächlich diese Umstände eintreffen und nicht sonstige Themen wie zum Beispiel Wertersatz dafür sorgen. Also wenn der Kunde zum Beispiel das schon in Anspruch genommen hat und das auch benötigt hat, dann muss er natürlich trotzdem hier den Wert ersetzen, was auch dazu führen kann, dass er am Schluss doch nichts zurückbekommt.
Das heißt, es kann durchaus passieren, dass jemand unter das Fernunterrichtsgesetz fällt, diese Zulassung gar nicht hat, aber weil die Person, der Kunde, schon konsumiert hat, einerseits quasi er von dem Vertrag zurücktreten kann, aber gleichzeitig für den erhaltenen Wert trotzdem etwas zahlen muss.
Genau, dem liegt natürlich der Gedanke zugrunde, dass wenn jemand eine Leistung braucht, ja, er ist ja meistens in der Situation, dass er ein Problem hat, der Kunde, und möchte das gelöst bekommen, nimmt dann das Coaching in Anspruch. Und wenn er in dieser Situation wäre, dann hätte er, wenn er das nicht gekauft hätte, dann hätte er irgendwas anderes gebraucht, um das Problem zu lösen, weil er musste es lösen. Und wenn man diese Situation hat, dann kann man sagen, naja, dadurch, dass er dann trotzdem von dir als Veranstalter die Leistungen bekommen hat, da hat er sich ja das erspart, woanders das zu kaufen. So, und diese Ersparnis, die steht dir zu als Wertersatz für das, was du gemacht hast. Es kann ein bisschen kompliziert sein, das auch genau nachzuweisen und auch zu berechnen, aber grundsätzlich gibt es natürlich auch schon Urteile, bei denen das funktioniert hat.
Ich sehe insbesondere auf TikTok relativ aggressive Werbung anderer Anwaltskanzleien, die Leute quasi ermutigen, wir holen dir dein Geld zurück, viele Verträge sind illegal. Und jetzt, wenn du sagst, es gibt aber grundsätzlich die Möglichkeit, dass am Ende trotzdem ein Wertersatz gezahlt wird, kann es also auch sein, dass Kunden fälschlicherweise sich von sowas locken lassen, glauben, sie würden jetzt einen Anwalt beauftragen, ihr Geld zurückkriegen, und es kann aber durchaus passieren, dass sie am Ende mit Kosten für einen Anwalt sitzen bleiben, trotzdem als einen Werterhalt zahlen müssen, also dass sich eigentlich finanziell überhaupt nicht gerechnet hat, in so eine Aktion zu gehen. Ist das richtig?
Ja, ist richtig. Also natürlich ist es so, und da will ich auch den Kollegen, die da Werbung machen, nicht zu nahe treten. Das ist völlig legitim. Man denkt auch an die Fälle mit dem Dieselskandal oder Rückholung von Beiträgen für private Lebensversicherungen und so. Es gibt immer so Themen, die sich eignen, viele potenzielle Mandanten anzusprechen. Aber natürlich muss ein Anwalt grundsätzlich dann, wenn dann das Gespräch für die Mandatsaufnahme kommt, die Risiken im Einzelfall auch darlegen. Also es gibt kein pauschales Geld zurück oder sowas in dem Fall, sondern es hängt wirklich sehr, sehr stark vom Einzelfall ab. Und natürlich klar ist, man ist verlockt, und die können natürlich hier die Werbung machen, und da kommen natürlich auch viele, die hoffen, sie können jetzt noch was hier wieder zurückholen. Manchmal geht es ja auch um größere Beträge. Aber in der Tat ist es so, dass natürlich auch solche Sachen wie immer bei allen rechtlichen Auseinandersetzungen mit erheblichen Risiken behaftet sind. Also da stecken ja auch dann manchmal mehrere tausend Euro Kosten drin, wenn keine Rechtsschutzversicherung vorhanden ist, die vertragliche Auseinandersetzungen auch abdeckt. Das ist nicht immer der Fall, gerade bei, wenn es sind ja oft auch Business-Coachings, und wenn man als gewerblich oder im geschäftlichen Bereich einen Vertrag abschließt, ist das sehr, sehr selten von der Rechtsschutzversicherung abgedeckt. Also da sind schon erhebliche Risiken drin, und es macht es dann nicht immer so von der Risikobewertung wirklich attraktiv, dann hier vorzugehen. Ja, also ich sage immer, 99% ist die Absicherung gegen sowas, wenn man happy Kunden hat. Da wirst du mir auch zustimmen. Das ist also das Wichtigste, wenn man gar nicht so weit kommen lässt. Aber ich habe leider jetzt auch immer wieder Fälle auf dem Tisch liegen, aufgrund dieser aggressiven Werbung und aufgrund der Entwicklung, wo dann Kunden das Coaching komplett durchgemacht haben, waren zufrieden, auch erfolgreich, haben auch Geld damit verdient, und dann einen Tag später kommen sie und sagen, sie wollen ihr Geld zurück. Und das finde ich auch tatsächlich nicht legitim. Also ist jetzt nicht rechtlich, das muss natürlich das Gericht entscheiden, aber ich finde es nicht in Ordnung. Und deswegen muss ich sagen, ist es schon durchaus auch eine Motivation, hier auch mal einzusteigen und zu schauen, kann ich das nicht trotzdem auch zum Beispiel über Wertersatz oder über andere Argumente, die im Vertrag zu sehen sind, auch bremsen, ja, dieses Ansinnen. Weil es ist nicht in Ordnung, wenn man alles bekommen hat und erfolgreich war, und das dann sich zurückzuholen. Natürlich ist es so, die Leute haben manchmal Geldprobleme, vielleicht steckt das Finanzamt dahinter, oder sie haben andere persönliche Probleme. Also es gibt immer, Geld wird immer benötigt, und manchmal kann man es vielleicht den Leuten auch gar nicht so anlasten. Das Schicksal spielt manchmal so, aber es ist trotzdem, jetzt meine ich von der Wertung nicht in Ordnung, wenn man dann das zurückverlangt.
Wie erlebst du das in der Praxis? So ein Richter, wenn er so einen Fall hat, fließt das in seine Entscheidung auch mit ein, wenn zum Beispiel jemand, sagen wir mal, 6 Monate in so einem Programm ist und am Tag nach Abschluss dann anfängt, seine Klage einzureichen? Macht er da einen qualitativen Unterschied dazu, wenn jemand zum Beispiel nach 4 Wochen sagt, das ist alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, ich glaube, das passt auch alles nicht, Fernunterrichtsgesetz ist eh noch so ein Thema. Also machen Richter da auch nochmal eine Unterscheidung in dem ganzen Setting?
Also wenn es rechtlich eine Rolle spielt, ja, natürlich. Auch zum Beispiel beim Wertersatz spielt es auch tatsächlich eine Rolle, wie viel vom Programm dann auch in Anspruch genommen worden ist. Aber natürlich, Richter sind auch nur Menschen und da spielt sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal das Bauchgefühl eine Rolle. Und man schaut dann, dass Richter sind trotzdem grundsätzlich immer auf Gerechtigkeit auch aus. Natürlich muss es rechtlich stimmen. Es gibt auch unterschiedliche Typen. Aber es ist so, grundsätzlich wollen viele einfach, dass am Schluss vom Rechtsstreit was rauskommt, was auch zum Sachverhalt passt. Ja, und natürlich passt es besser zum Sachverhalt, wenn jemand das Coaching komplett gemacht hat und auch erfolgreich war, dann wird der Richter auch von seinem Gefühl her die Klage lieber abweisen, als wenn der alles bezahlt hat und dann es hat überhaupt nicht funktioniert und er hat gar nichts in Anspruch genommen und dann wird der Richter, sagen wir mal, auch gefühlsmäßig leichter so ein Urteil dann schreiben. Aber dafür sind ja auch wir Anwälte da, um auch die entsprechenden Argumente auch zu steuern und auch zu sagen, hier, nee, also das kann sein, dass es vielleicht so aussieht, aber rechtlich müssen wir darauf achten, dass wir hier nicht in falsches Fahrwasser kommen.
Wenn jetzt jemand da draußen zuhört und sagt, ja, ich biete ja gar kein Fernstudium an, das ist ein Online-Coaching. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das Thema Lernkontrolle, also ob es eine Lernkontrolle gibt oder nicht, oder Lernfortschrittskontrolle, eine entscheidende Größe. Ist das richtig? Also wie müssen Trainingsfortschritte kontrolliert werden, damit es unter das Fernunterrichtsgesetz fällt? Und wo fällt es sowieso nicht runter, weil es gar keine klassische Lernkontrolle ist?
Also Lernkontrolle ist ein Kriterium und da ist das Problem, dass der Bundesgerichtshof in seinen letzten Entscheidungen das ausufernd weit betrachtet. Also letztlich ist schon jede Kontaktmöglichkeit zum Veranstalter eine Lernerfolgskontrolle als Lernerfolgskontrolle zu sehen, sofern sie vertraglich vereinbart ist. Also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, auch für alle, die sowas anbieten. Es kommt immer komplett auf den Vertrag an. Ob später dann irgendwie was anders gemacht wird, ist zweitrangig. Wird der Vertrag angeschaut, was für eine Verpflichtung da drin steht. Und wenn da eine Verpflichtung enthalten ist, dass der Kunde sich an den Coach wenden kann in irgendeiner Art und Weise, ist es automatisch fast schon gesehen immer eine Lernerfolgskontrolle, obwohl es nach meiner Ansicht nach nicht so ist. Also es müsste enger gesehen werden. Auch die Gesetzesgeschichte und die Literatur, die es damals gab, die hat da durchaus verschiedene Differenzierungen gesehen. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt einfach damit leben, dass in der Rechtsprechung das sehr, sehr weit gesehen wird. Unabhängig davon gibt es natürlich auch die Situation, dass es, wenn man sagt Lernerfolgskontrolle, muss es sich ja auch auf Lernstoff beziehen. Und wenn man Programme hat, die jetzt reine Beratung sind oder Begleitung, dann wird es kein Fernunterricht sein. Ja, das ist dann eigentlich das erste Kriterium, das aber so natürlich ein bisschen ineinander greift, wie das auch die 3 Kriterien ohnehin verzahnt sind. Aber das ist sehr wichtig, denke ich, zu sagen, dass man hier unterscheiden muss zwischen Themen, wo das Wissen oder Fähigkeiten vermittelt werden und reiner Beratung, die jetzt nur so eine Begleitung ist oder die eben einen Impulse gibt. Es ist aber relativ eng geworden, also zum Teil heißt es auch schon, auch selbst so Beratungssessions oder so, die dienen schließlich nur der Wissensvermittlung, aber da ist es dann auch wichtig, im Vertrag wiederum reinzuschreiben oder nicht reinzuschreiben, was es nicht ist. Viele neigen dazu, Anbieter sehr viel in den Vertrag reinzuschreiben, was eigentlich gar nicht wirklich notwendig. Ja, da stehen ganz viele Themen drin und so. Und allein nur durch die Auflistung von Themen, die hier schon behandelt werden oder die Thema sein können, über die man spricht, wird teilweise schon geschlossen, dass es einfach um Wissen geht. obwohl eigentlich beraten wird. Und deswegen kommt man dann relativ leicht in den Bereich von Wissensvermittlung. Auch selbst wenn man ganz viel Coaching hat und nur ganz wenig Videokurse, es gibt ja auch diese Aufteilung da zwischen was überwiegend sein soll. Aber der Schwerpunkt des Vertrages, der entscheidend ist, der ergibt sich eben aus dem Vertrag. Und die Rechtsprechung oder der Bundesgerichtshof sagt, wo der Schwerpunkt ist, dieses Vertrages, daraus lässt sich sehen, ob es Fernunterricht ist.
So, jetzt liegt es natürlich auf der Hand, dass du deiner Position als Anwalt dann unterstützt und aktiv wirst, wenn Kunde zum Beispiel seinen Anbieter verklagt. Wenn jetzt jemand einfach sagt, ich würde mich gern mal informieren, ich würde mal gern checken, falle ich eigentlich darunter? Wie müssten meine AGBs oder Vertragstexte aussehen, damit ich da auf der sicheren Seite bin oder auch vielleicht mein Format entsprechend anpasse? Sind das auch Dinge, bei denen du mit deinem Team unterstützt?
Ja, wir haben tatsächlich sehr viele Anfragen in der Richtung oder auch Fälle natürlich. Wir haben Dutzende von Klagen und überarbeiten Verträge aktuell sehr intensiv, weil natürlich man zum einen Sachverhalte hat, die noch bis ins Jahr 2022 zurückgehen und da werden dann Ansprüche zurückgefordert. Oder es geht aber auch in vielen Fällen einfach darum, ab heute alles richtig zu machen und abzusichern, dass nicht die Ansprüche aus den aktuellen Verträgen dann auch noch angreifbar sein werden. Und da gibt es natürlich schon auch Methoden, in denen man auf die Vertragsgestaltung, auf die es ja wirklich wesentlich ankommt, Einfluss nimmt, um einfach später dann nicht mehr so angreifbar zu sein.
Das heißt, es macht Sinn, nicht nur mit dir zu sprechen, wenn schon was passiert ist, sondern auch präventiv sich bestmöglich aufzustellen.
Ja, das ist natürlich immer das Beste.
Ja, ja.
Also wie gesagt, wir sind da auf jeden Fall immer bereit, dadurch, dass wir jetzt auch dieses Thema so intensiv verfolgen, in der Branche sehr stark vernetzt sind, haben wir da auch einen Überblick, was auch bei den verschiedenen Formaten. Es gibt ja ganz verschiedene Formate von so Online-Angeboten, vom Videokurs über 1-zu-1-Coaching, die klassische Kombination mit Gruppen. Also da gibt es die verschiedensten Spielarten und die dann sind natürlich auch die Kriterien immer etwas anders. Aber machen wir alles gerne. Also wer da Beratung braucht, kann sich natürlich jederzeit gerne an uns wenden.
Auf Social Media, gerade LinkedIn sehe ich viel, Facebook, wird ja auch viel über das Thema geschrieben. Was sind denn aus deiner Erfahrung die größten Missverständnisse, die da gerade so kursieren? Gibt es da vielleicht so 1, 2, 3 Sachen, die draußen kursieren, wo du sagst, also da werden einfach Dinge so erzählt, wie sie in der Wirklichkeit nicht stimmen?
Also das erste Missverständnis ist natürlich, dass es pauschal einfach Geld zurückgibt. Ja, das ist, also so gibt es es nicht, sondern es sind immer Einzelfälle. Auch der Bundesgerichtshof hatte 2 Einzelfälle zu betrachten, bei denen jeweils sehr starke Indizien für Wissensvermittlung vorlagen. Und deswegen war es für den Bundesgerichtshof nicht so schwer, da was da in der Richtung zu sagen. Aber es gibt ja jede Menge andere Urteile auch, bei denen die Klagen abgewiesen wurden, weil es eben kein Fernunterricht war oder andere Kriterien gefehlt haben oder es Wertersatz gab. Also von daher, es gibt kein pauschales Geld zurück, ist sicherlich einer der Irrtümer. Der zweite ist natürlich, es betrifft mich nicht, weil ich mache ja keinen Fernunterricht, sondern ich bin ja Coach oder Unternehmensberater. Man sieht halt einfach, dass Klagen auch in Fällen aus Ecken kommen, wo man auch vielleicht nicht damit rechnet. Selbst wenn es dann am Schluss sich dann gut ausgeht, aber man weiß ja auch, vor Gericht und auch vor See ist man in Gottes Hand. Also wenn jemand einen irrationalen Angriff startet und dann noch vor ein Gericht kommt, das vielleicht hier nicht vorbereitet ist, dann hat man natürlich trotzdem ein Risiko. Ja, und als drittes ist natürlich dann die Sache Panik, dann auch ein Irrtum, dass man sagt, ja, Coaching ist tot, ja, wir müssen jetzt auch weg oder so ins Ausland gehen oder was auch immer. Also so kann man es nicht sagen. Ja, es ist eine ziemlich missliche Lage jetzt durch diese Gesetzesanwendung und das Gesetz soll geändert werden, aber wann das kommt und wie es passiert, wissen wir auch nicht. Es kann natürlich auch passieren, dass der Verbraucherschutz so stark in den Mittelpunkt kommt, dass es wieder verschlimmbessert wird, das Gesetz. Und da muss man wieder mit neuen Situationen dann zurechtkommen. Aber letztlich muss man sagen, das wird sicherlich trotzdem weitergehen und Coaching ist also nicht tot.
wenn jemand draußen als Anbieter digitale Trainingsprogramme anbietet, was sind denn so drei Dinge, die jemand jetzt zeitnah mal prüfen sollte, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein?
Zum einen natürlich oder ganz voran die Verträge, also die Angebote und wie der Vertrag abgeschlossen wird, einschließlich auch der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Auch in denen kann einiges drinstehen, wo man sich vielleicht um Kopf und Kragen redet. Ja, es gibt bestimmte Begriffe, die auch als Indiz in den Verträgen gelten, die hier für Fernunterricht sprechen, wie zum Beispiel, wenn was von Ausbildung, von Zertifikat, von Lerninhalten, von Kapiteln, von solchen Strukturen dann die Rede ist. Das spricht immer sehr stark dann für Fernunterricht. Also sowas sollte man zum Beispiel machen, dass man sich die Verträge anschaut und prüft, ob da nicht irgendwelche Wörter drin sind, die gefährlich werden könnten. Ja, und zum anderen natürlich muss man überlegen, ob man bei den aktuellen Vertragsverhältnissen, das ist jetzt mehr nicht rechtlich, sondern auch psychologisch, ob bei den Kunden, welche dabei sind, die, sagen wir mal, ja, schadensgeneigt sind, also mit denen man nicht so gut klarkommt. Ganz wichtig auch an der Stelle, immer die Kommunikation aufrechterhalten. Nach meiner Ansicht ist es, oder Erfahrungen aus den vielen Fällen, die wir haben, ist es so, dass oftmals einfach die Kommunikation abbricht. Und wenn man aber mit dem Kunden jeden Tag im Gespräch ist, was natürlich nicht immer so geht, aber je nach Menge der Kunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass am Schluss hier auch was passiert. Aber es sicherlich ist, muss man sich fragen, wen nehme ich überhaupt als Kunden auf? Ist der geeignet? Kann er das überhaupt durchziehen? Hat er die Mittel dazu? Also das ist eine klassische Frage des Vertriebs. Aber wie gesagt, das schlägt dann auch letztlich drauf durch, ob man am Schluss eine rechtliche Auseinandersetzung hat. Ja, das ist natürlich auch die Sache.
Das trifft einen guten Punkt, den ich, wenn es um Marketing geht, auch immer wieder betone. Nicht nur zu schauen, dass man einfach Kunden gewinnt, auch wenn es vielleicht mal finanziell gerade nicht so prall läuft, sondern lieber zu gucken, dass man sich die passenden Kunden reinholt, wo man merkt, mit denen macht die Umsetzung Spaß, da ist eine gute Energie drin. Die Problemfälle kann man meistens schon vorher ahnen. Also da mein Appell auch an alle, guckt genau an, wenn ihr so gerade so längerfristige, intensive Programme habt, wo man wirklich viel miteinander arbeitet, dass die Leute auch wirklich passen. Ich habe die Erfahrung gemacht, lieber einmal zum falschen Nein sagen, meistens kommen danach drei Richtige da. Ja. Und sag mal, noch eine Frage, Michael. Ich gehöre ja zu denen, die Gerichtsverhandlungen fast nur aus Filmen kennen. Jetzt bei diesem Thema, so ein Anbieter, ein Coaching-Kunde, wie muss man sich das dann so ungefähr in so einer Verhandlung vorstellen? Sind dann zum Beispiel der Anbieter und der Klient auch da oder treffen sich dann eigentlich nur die Anwälte mit dem Richter? Wird das eher relativ schnell geklärt oder sind das aufwendige Sachen, wo viel geredet wird, viel Material ist? Gib uns da gerne mal so einen Backstage-Einblick. Wie läuft denn das so in der Wirklichkeit?
Ja, also es ist nicht so wie im Fernsehen. Es ist kein Zuschauer hinten, außer jemand wartet auf den nächsten Termin. Es ist sehr oft so, dass Richter gerne die Parteien, also den Anbieter oder den Geschäftsführer und auch den Kunden persönlich vor sich haben und auch dann vernehmen über, wie der Vertrag zustande gekommen ist, wie die Zusammenarbeit war und verschiedene Details, die den Richter interessieren. Also das haben die Richter schon gerne und es ist auch, erwarten es auch, dass man auch persönlich dann kommt tatsächlich. Also eine Vertretung ist dann schlecht. Ich weiß es auch. Es ist aber nicht immer so. Also manchmal gibt es auch Fälle, bei denen nur die Anwälte da sein müssen, wenn keine persönliche Ladung da ist. Und was natürlich auch sehr häufig ist, sind Online-Verhandlungen aktuell. Es gibt ja seit einigen Jahren, aber es gibt auch Fälle, bei denen auch natürlich die Richter wollen, dass man sich richtig ins Auge schaut. Aber wie gesagt, auch Online-Verhandlungen, da sind auch manchmal dann die Mandanten oder die Parteien persönlich auch mit in der Videokonferenz mit drin. Aber wie gesagt, es ist, wenn man noch nie vor Gericht war, ist es natürlich erstmal aufregend, aber auf der anderen Seite ist es nur ein Zivilverfahren, also man wird hier nicht ins Gefängnis gesteckt oder so, sondern es geht natürlich nur darum, wer was von wem bekommt am Ende. Und es ist eine Verhandlung. Das ist ja auch im Geschäftsleben nicht völlig unüblich über Positionen. Und da muss man natürlich auch schauen, dass man durchkommt. Aber ich verstehe natürlich immer, wenn man selbst betroffen ist, und dafür ist es ja gut, wenn man einen Anwalt hat, der da ein bisschen das neutralisieren kann, da ist man natürlich auch emotionaler und muss es natürlich auch aushalten, diese Situation auch dem Kunden, mit dem man streitet, gegenüberzusetzen. Und da ist es natürlich auch manchmal nicht so leicht, das erstmal auszuhalten, aber kriegen schon alle hin. Also wir bereiten ja natürlich unsere Mandanten auch gut drauf vor.
Noch eine letzte Frage, und zwar das Thema Recht ist ja ein breites Spektrum. Was hat dich denn genau zum Thema Vertragsrecht geführt?
Es kommt natürlich mal drauf an, in welchem Bereich man tätig ist. Und ich bin schon immer für Unternehmen tätig und natürlich das A und O ist natürlich Verträge. Also Verträge sind natürlich so der Motor des Umsatzes. Also jeder Umsatz hängt natürlich erstmal von einem Vertragsschluss ab und deswegen ist es so das geborene Thema für jeden, der halt Unternehmen vertritt. Wir sind ja sehr stark auch im Bereich Urheberrecht und Markenrecht. Also wir vertreten auch über 1000 Marken und haben da sehr, sehr viel Spezialthemen auch in der Richtung und machen natürlich auch arbeitsrechtliche Fragen für die Unternehmer, weil wir eben in dem Bereich tätig sind, in der Branche, hier in der Beratungscoaching-Branche, auch E-Commerce. Und da kommen natürlich diese Themen immer wieder auf.
Okay. Also wenn ich höre, wie viel da zu tun ist und wie viel da passiert, schätze ich es nochmal umso mehr, dass du dir Zeit genommen hast. Also hab vielen Dank für das tolle Interview. Ich hoffe, dass einige da draußen jetzt mehr Klarheit haben. Und ne, wie gesagt, wenn sich jemand unsicher ist, ob er mit seinem Coaching, mit seinem Trainingsprogramm hier mal das Ganze auf den Prüfstand setzen sollte, wir werden deinen Kalender, deine Webseite verlinken in den Shownotes. Das heißt, dass jemand einfach mal Kontakt zu dir aufnehmen kann, das prüfen lassen kann, bei Bedarf dann eben auch korrigieren. Oder wenn für den Moment das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sich eben auch mit dir eine starke Unterstützung zu holen, um so eine Situation auch bestmöglich wieder zu klären und zu lösen.
Ja, natürlich sehr gerne jederzeit. Also wie gesagt, wir machen immer einen Termin aus, gibt immer ein Beratungsgespräch, unverbindlich erstmal, wo wir abchecken, ob das passt, ob wir da was tun können und dann kann man natürlich dann weiter entscheiden. Ja, also wir sind auch ganz leicht im Internet zu finden.
Sehr gut. Hab vielen Dank für deine Zeit und wir können ja mal in der nahen Zukunft schauen, ob vielleicht ein Folgeinterview sinnvoll ist, wenn es wichtige Neuigkeiten gibt zu dem Thema.
Da wird bestimmt noch einiges kommen.
Dankeschön. Bis bald.
Sehr gerne. Tschüss.